Corso. Kunst und Pop. Der Podcast mit Kolja Unger und
Thomas Schmidt-Lux.
Und wir sprechen heute über Rammstein-Fans in Zeiten von MeToo. Echte Fans tragen ja einiges mit, von andauernden Abstiegen in die zweite Liga bis hin zu schweren Vorwürfen gegen ihre Stars. Was dahinter steckt, wollen wir uns nun am Fall Till Lindemann genauer anschauen. Thomas Schmidt-Lux, Sie sind Kultursoziologe und beschäftigen sich als solcher unter anderem mit Phänomenen des Fantums. Aber sind Sie selbst auch Fan von irgendwem oder irgendwas?
Ja, ich bin sicherlich Fan von irgendwas. Ich bin zum Beispiel Fan von Arsenal London im Fußballfeld. Ich habe so musikalische Vorlieben. Ich glaube, wir sind alle an irgendeiner Stelle sind wir Fans von etwas, auch wenn das die meisten Leute vielleicht gar nicht von sich so mit dem Begriff bezeichnen würden. Aber wenn man sich anguckt, was Fans eigentlich macht und dann eine Fan-Definition hat, die relativ weit ist, dann sind wir das, glaube ich, alle an der einen oder anderen Stelle.
Aber manche Fans, die gehen ja doch um einiges weiter. Gestern zum Beispiel war das erste Rammstein-Konzert in Deutschland seit den Berichten von sexualisierter Gewalt durch Till Lindemann. Es gab wohl einige Fans zwar, die aufgrund der Vorwürfe ihre Karten zurückgegeben haben, dennoch hat die Abendkasse die Rückläufer wohl aufgefangen. Das Konzert war voll. Unsere Kollegin Susanne Lettenbauer hat mit einigen der Rammstein-Fans gesprochen und die haben Folgendes gesagt.
Also es gibt über jeden Star irgendwelche Sachen, irgendwelche negativen Dinge. Also es ist noch nicht sicher, dass es wirklich so ist.
Ich musste sehr schmunzeln, als er bei Ich will fast angefangen hat zu lachen, als er gesungen hat, ich will, dass ihr mir vertraut.
Nee, man soll ja darüber keine Witze machen, man weiß ja nicht, was da dran ist, aber wir haben jetzt keine Bedenken.
Wir finden die Musik einfach cool und was da geschieht gerade mit den Frauen, das finde ich einfach nur lächerlich, weil wenn ich da vorne stehe, weiß ich als Frau, warum ich da stehe.
Wenn man hier eingeladen wird, dann weiß man, was auf einen zukommt. Drogen und Sex.
Billigen die Fans etwa die Geschehnisse auf den sogenannten Aftershow-Partys oder gehorchen sie Till Lindemann, wenn er singt, ich will, dass ihr mir vertraut? Die Band hat ja alles abgestritten.
Ja, das ist eine wichtige und gleichzeitig schwer zu beantwortende Frage. Also wenn man sich Kommentare anschaut, so Interview-Schnipsel, die so kursieren und Blog-Einträge und Diskussionen auch innerhalb der Fanszene selber auf verschiedenen Foren, dann sieht man, glaube ich, zum einen, dass es da keine einheitliche Haltung gibt innerhalb der Fanszene. Das ist jetzt nicht überraschend, das ist in allen Fanszenen zu verschiedenen Positionen so. Und in dem Fall jetzt, glaube ich, aber besonders kontrovers, glaube ich, so im Fall von Rammstein. Also wir haben es einerseits mit einer Menge von Personen zu tun, die jetzt auf das erstmal so ein bisschen lapidare, sage ich mal, Rammstein-Statement verweisen, die Sache im Grunde mehr oder minder komplett abstreiten, dass da irgendwas passiert ist, oder den Leuten, die jetzt sich zu Wort melden, also die Frauen, denen quasi Vorwürfe machen, sie würden lügen, sie würden auf irgendeinen Zug aufspringen wollen, berühmt werden wollen und so weiter und so fort, oder dann eher so verharmlosende Sachen wie, naja, so war das schon immer im Rockgeschäft so. Aber auf der anderen Seite, es gab Rückläufer bei diesen Konzertkarten und Sie sehen es auch in den Diskussionen, die dann online vor allen Dingen so stattfinden, dass es schon auch einen Teil des Fansegments gibt oder des Fanlagers, die sagen, okay, hier ist jetzt für mich Schluss. Das geht jetzt nicht mehr. Selbst bei allen sozusagen bisherigen Verteidigungen und sowas, also das haben sie auch. Und sie haben einen großen Teil, glaube ich, des Fanlagers, die noch unentschlossen sind, die jetzt nochmal den weiteren Verlauf der Dinge abwarten, die nochmal mehr Informationen haben wollen. Das kann man dann so und so bewerten. Die einen hoffen, glaube ich, dass es einfach vorbeigeht. Es gibt durchaus aber auch eine Menge von Leuten, die sagen, gut, wenn das sich jetzt wirklich alles als richtig erweist, dann bin ich hier weg.
Sie haben einstiegs ja auch gesagt, dass bei Rammstein sich vielleicht auch die Fan-Diversität oder die Polarität von Positionen stark abzeichnet. Rammstein war immer eine Band, die ihre Fans mit Tabubrüchen und Ästhetisierung von martialischer Gewalt begeistert hat. Angefangen vom Bandnamen über Riefenstahl-Snippets bis hin zu Selbstinszenierung als Holocaust-Opfer in ihren Videos. Was ist denn diesmal anders als in den früheren Diskussionen um Rammstein?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil in der Tat, so die Beispiele, die Sie jetzt aufgezählt haben, also Rammstein war schon immer so eine, ich sag's jetzt mal lapidar, ambivalente Band und die immer wieder so anders für Skandalisierung und folgende Diskussionen geliefert hat. Und ich glaube, ein Teil der Fans verfährt jetzt auch weiter in diesem Muster und subsumiert das als eine weitere Debatte, wie es die bisher auch gab, zu Rammstein. Ich glaube aber, dass es ein Trugschluss ist. Das ist jetzt eine andere Debatte, die wir da jetzt haben. Keine Kunstdiskussion. Ja? Die bisherigen Debatten waren dann immer die Frage, okay, ist das jetzt ein Kunstprojekt oder wie weit darf so ein Kunstprojekt gehen? Was rechnen wir der Band zu, was nicht? Oder ist es noch legitime oder illegitime Kunst? bei der Frage, das ist jetzt, hier geht es jetzt nicht um Kunstfragen, ne, um Kunstdebatten. Hier geht es jetzt um physische Gewalt, hier geht es um systematische Täuschung von Personen. Das macht die Diskussion anders, auch wenn manche Teile der Diskutierenden die Diskussion eigentlich wie bisher führen wollen.
Vorwürfe, die ja auch anderen KünstlerInnen schon gemacht wurden. Beispiel gerade der Comedian Luke Mockridge. Auch der führt weiterhin riesige Arenen. Seine Fans haben sich auch bei Luke Mockridge zu Trollarmeen zusammengetan, um die Vorwerfenden, die KritikerInnen auf Social Media anzugreifen. Das findet man jetzt ja auch bei Rammstein. Was bringt denn Fans dazu, sich so vor ihre KünstlerInnen zu stellen, also vor Till Lindemann oder Luke Mockridge, egal wie belastend die Vorwürfe auch sein mögen?
Naja, das ist schon in jedem Fall wieder, ich sag mal analytisch gesagt, faszinierend. Ne? Also wie stark da so Beharrungen sind, so. Ich meine, die Gründe sind da sicher unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, das muss man leider so sagen, auch in dem Fall, glaube ich, einen Teil der Fanszene, denen das schlichtweg egal ist. Ja? Und die sagen, ja, selbst wenn da was dran ist, interessiert uns nicht. Das muss man sagen, so, das ist jetzt auch, das geht ja nun über die Rammstein-Fanszene hinaus. Mit solchen Vergewaltigungsvorwürfen geht jetzt nicht jeder mit der angebrachten Ernsthaftigkeit um.
Also stört nicht das Bild, was man von seinem Idol hat.
Ja, so. Das wäre so die eine Haltung so. Daneben gibt es so Formen von sogenannten Neutralisierungstechniken so. Im Sinne von, naja, die Frauen sind selbst dran schuld, hätten doch wissen müssen, wo es dahin geht. Oder eben dieses historisierende Argument, das war schon immer so. Ich glaube, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, das geht, glaube ich, am Kern der Sache vorbei. Aber gleichwohl hilft es, glaube ich, Leuten dann irgendwie so für sich selber die Haltung weiter aufrechterhalten zu können. So, ich gehe da weiterhin, das ist schon in Ordnung so. Ich glaube, an manchen Stellen sieht man auch so einen Trotz im Sinne von, ich lasse mir das jetzt nicht kaputt machen. So, wenn man da aber genauer nochmal hinguckt, sieht man schon, dass da, also jetzt soziologisch gesprochen, da stecken biografische Bindungen dran. Na, das sind, die Band gibt es jetzt schon lange und das Teile des Fanlagers begleiten die von Anfang an. Da wurde viel Zeit investiert, viel Geld auch investiert, da wurde die Band schon immer wieder verteidigt in Diskussionen. Da fällt es jetzt einigen nochmal extra schwer, das jetzt dann doch aufzukündigen, gewissermaßen.
Klingt ein bisschen so, als würden die Fans gar nicht mal, so wie sie es gerade beschreiben, ja, Till Lindemann persönlich verteidigen, sondern vielleicht ihre eigene Fanbiografie.
Naja, klar, genau. Also das ist jetzt sowieso nochmal die Frage, worüber sprechen wir oder worüber sprechen dann die Fans? Sprechen Sie jetzt über die Band, versuchen die dann Lindemann vom Rest der Band irgendwie dann nochmal abgetrennt zu bewerten. Aber klar, da geht es viel auch um Fantum selbst. Und ich glaube, ein Teil der Fans sieht das jetzt auch als wie so eine Bewährungsprobe, sage ich jetzt mal. Auch wenn das jetzt, das klingt jetzt alles sehr analytisch so, sozusagen vor dem Hintergrund der schwerwiegenden Vorwürfe. Aber ich glaube, das ist auch für einen Teil der Dynamiken innerhalb des Fanlagers jetzt nochmal wichtig. Im Grunde die Frage, also wie bei einem Fußballverein so, wer bleibt jetzt dabei, auch wenn der Verein absteigt? Ja? Und ich glaube, das kann dazu führen, dass manche jetzt gerade auch in Krisen so die Fahne weiter hochhalten, auch wenn sie selbst möglicherweise unzufrieden sind, sage ich jetzt mal so, mit der Situation, mit den Vorwürfen. Und das richtet sich dann auch so an andere Fans quasi, und die als abtrünnig dann angesehen werden und man sich selbst so als richtiger Fan erweist. Das spielt da, glaube ich, alles noch mit rein.
Das erinnert mich an etwas. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte sind ja auch kultursoziologische Perspektiven auf Religion. Inwiefern kann man denn Rammstein-Fankult mit, ja, vielleicht auch einer Religion vergleichen?
Also dazu haben wir auch gearbeitet und geschrieben. Einerseits, weil wir fanden, dass da schon was dran ist, theoretisch, an diesem Vergleich von Religion und Fantum. Andererseits muss man da wirklich immer wieder ein bisschen vorsichtig sein. Da wird dann schnell so eine Verbindung gezogen und dann so ein Label draufgeklebt und dann wird Religion mit fanatisch sein und nicht zu Reflexion fähig und sowas assoziiert. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen komplizierter, aber es gibt eine Religionsdefinition, die einem schon weiterhelfen kann beim Verständnis von manchen Teilen von Fantum. Und das ist eine Religionsdefinition, die sagt, wir haben es immer dort mit Religion zu tun, wo Menschen zwischen heilig und sakral auf der einen Seite und profan und alltäglich auf der anderen Seite unterscheiden. Und sakral, also heilig und besonders verehrt, können dann Dinge, Gebäude, Ideen sein, aber eben auch Personen, ja, die als besonders angesehen werden, die besonders verehrt werden. Und es gibt dann auch spezifische Verbote und Gebote im Umgang mit diesen Personen. So. Das findet sich natürlich auch im Rammstein-Fantum so und gegenüber Lindemann als auch nochmal herausgehobener Person. Und wenn sich so eine Beziehung einmal etabliert hat, ja, und in der Welt ist, dann kommt man davon auch nicht wieder so schnell weg. Ja. Dann wird auch die Person im Grunde schnell aus Prinzip, sage ich jetzt mal, verteidigt oder eben aus dieser Haltung und aus diesem Ansehen als was Besonderes. Ja. Dann wird erstmal aus Prinzip eben unterstellt, dass sowas nicht sein kann, dass der Fehler bei den anderen liegen muss und so weiter und so fort. Und naja, das macht so Beharrungen dann auch nochmal plausibel und auch plausibel, dass jetzt nicht sofort das Stadion leer ist, sozusagen beim ersten Konzert nach solchen Debatten so.
Und nehmen wir jetzt mal vielleicht Till Lindemann als Propheten bzw. falschen Propheten. Wir erleben gerade, haben Sie anfangs gesagt, viele unentschiedene Fans, ob sie der Band noch die Treue halten. Erwarten Sie an dieser Stelle eine Reformation oder bleibt Till Lindemann für seine Fans unfehlbar?
Naja, das ist wirklich, also das ist aus meiner Sicht noch ziemlich offen und das kann man jetzt, damit kann man auch unzufrieden sein, sage ich jetzt mal, weil das kann gut sein, dass sich die Sache, diese Diskussion wieder im Sande verläuft. Also viele Teile der Fanszene scheinen da erstmal noch mit sich zu ringen und so eine Haltung zu finden so und auch die Frage nochmal für sich beantworten zu wollen, okay, was ist jetzt hier der Fall? Ja, haben wir es jetzt hier wirklich mit schwerwiegenden Grenzüberschreitungen zu tun oder können wir das noch normalisieren gewissermaßen? Und da findet jetzt wie so ein Ring um so eine Situationsdefinition statt, könnte man sagen so. Ne? Und da wird es auch nochmal wichtig sein, was kommt jetzt nochmal weiter an Fakten, sage ich jetzt mal so, nochmal weiter neben den schon im Raum stehenden ganzen Berichten der betroffenen Frauen. Was kommt da jetzt alles nochmal zutage? Auch was wird da jetzt nochmal justiziabel? Ne? Wo gibt es da nochmal rechtliche Feststellungen? An der Stelle sind eben auch die Statements der Band wichtig, ja, muss man sagen. Und auch das Verhalten dann nochmal von Dritten. Also, dass Lindemanns Verlag ihm jetzt gekündigt hat, solche Aktionen tragen dann auch nochmal so zu einem Gesamttableau bei. Und na gut, das kann dann so Folgen haben, dass sich dann mehr und mehr Fans dann doch von der Sache abwenden. Das kann natürlich bei anderen aber auch so eine Trotzreaktion auslösen. Im Grunde so eine Jetzt-Erst-Recht-Haltung. Und wohin das führt, ist aus meiner Sicht noch relativ offen.
Das hier war der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Thomas Schmidt-Lux.
Ja, weitere Folgen gibt es bei uns in der kostenfreien DLF-Audiothek-App und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir wünschen einen schönen Tag.
Corso. Kunst und Pop.